Deutschlandfunk Kultur. Lesart mit Joachim Scholl.
Und gleich unseren Buchempfehlungen, die wir jeden Monat in der Lesart-Redaktion auswählen. Mit diesem Schwerpunkt aktuell, den man mit dem Begriff Neurodivergenz umschreiben kann. Was sich dahinter verbirgt, entfaltet sich in, wie wir finden, wirklich interessanten Büchern. Wir stellen welche vor. Willkommen zur Lesart damit. Jeden Monat veröffentlichen wir hier im Deutschlandfunk Kultur Empfehlungen von Büchern, die uns in der Lesart-Redaktion besonders aufgefallen sind und die wir toll finden. Und das sind diesmal welche, die auf einen psychologischen Komplex reagieren. Im Sachbuch wie in Roman. Im Studio sind jetzt Kim Kindermann und Miriam C. aus der Lesart-Redaktion. Guten Morgen, hallo ihr beiden.
Hallo guten Joachim. Morgen.
Dieses übergreifende Thema lässt sich mit einem Wort, einem Begriff überschreiben, der mir ehrlich gesagt in dieser Ausprägung gar nicht bekannt war, die Neurodivergenz. Was ist das denn? Was versteht man darunter?
Kim? Ja, also Neurodivergenz ist ein Begriff, unter dem sich mittlerweile viele junge Menschen vor allem sammeln. Und ganz wichtig, das ist keine Diagnose, sondern es geht letztlich um Varianten des Gehirns. Das ist eine Begriffsbestimmung, die eigentlich helfen soll, vor allem den Betroffenen, sich selbst besser zu verstehen, zu akzeptieren, wie man ist und zu erkennen, was man braucht. Divergenz, Neurodivergenz heißt es in einem der Bücher, die wir heute empfehlen, ist sowas Ähnliches wie queer, wird ähnlich verstanden. Und es ist ein Begriff, der wie so ein Regenschirm funktionieren soll, unter dem sich dann verschiedene Identitäten versammeln. Und konkreter sind das ADHS, Autismus, Leserechtschreibstörung, Dyskalkulie. Es geht ganz wichtig um Spielarten des Gehirns, die in der Forschung schon lange bekannt sind, aber in der Gesellschaft kaum oder wenn sie bekannt sind, auch so ein bisschen auf Ignoranz stoßen, auf ach, will ja schon wieder jemand besonders sein, warum soll ich hier Rücksicht nehmen? Und das machen diese Bücher eben deutlich. Doch, es braucht das, weil es braucht den Support, weil das ist kein Vorteil, sondern das ist eine Voraussetzung, um klarzukommen.
Und ein Buch ist mir gleich aufgefallen, richtig anders richtig. Der Titel trifft es wahrscheinlich
ja,
schon.
Ja, genau, das sind die zwei, von denen ich jetzt hier auch gerade schon zitiert habe. Das sind beides Jugendliteraturpreisträgerinnen und die haben in ihrem Sachbuch mit diesen Klischees rund um das Thema Neurodiversität aufgeräumt. Und wie sie das machen, ist wirklich schlicht beeindruckend. Das ist super sachlich, das ist mega gut recherchiert. Und das ist ja wichtig für diese Menschen, die es betrifft, voller Empowerment. Das ist ein tolles Sachbuch für junge Menschen und für Menschen, die wirklich verstehen wollen. Deswegen steht es auch auf der Liste, die was ist das, wie gehe ich damit um und sich so ein bisschen öffnen wollen für die anderen Lesarten des Lebens.
Instinktiv habe ich gedacht, das ist natürlich klassisches Sachbuchthema, aber es gibt es auch in Romanform. Miriam, wie klingt das da?
Ja, das ist eine Romanform, die wir hier auf der Empfehlungsliste haben, die auch Sachbuchanteile hat, würde ich mal sagen. Der Roman heißt Klartext von der US-Autorin Sarah Novick und dadurch brechen immer wieder so Infokästen den Romantext. Also die erklären dann sowas Grundsätzliches über Gebärdensprache, über den Aufbau, die Grammatik dieser Sprache. Denn im Zentrum von dem Roman steht ein Internat für Gehörlose. Also das ist bei Gehörlosen ja so, dass nicht ihr Gehirn eine Abweichung hat, wie jetzt bei Neurodivergenz im engeren Sinne, sondern da ist ja der Hörnerv beeinträchtigt. Es geht aber eben auch ganz viel im Roman um die Gemeinschaft der Gehörlosen, wie die funktioniert, wie auch diese Gebärdensprache ihre Identität formt. Und wir lernen dann an diesem Internat so verschiedene Figuren kennen. Eine davon ist die 15-jährige Charlie, die ist gehörlos. Die hat aber auch ein sogenanntes Cochlea-Implantat. Das wird so operativer in den Schädel eingesetzt und werden mit dem Hörnerv verbunden und dadurch soll eben Charlie akustische Signale wahrnehmen können wieder. Das funktioniert aber offensichtlich nicht so richtig bei ihr. Und an der Schule, sie ist zuerst an so einer Regelschule, da geht sie wirklich heillos unter, weil sie einfach manchmal die Lehrerin nicht versteht, also nicht richtig hört. Und ihre Mutter will aber zuerst um keinen Preis, dass sie Gebärdensprache lernt, sagt nein, das verstellt ihr dann die Chance, richtig zu hören, in Anführungsstrichen, oder eben an der Welt der Hörenden teilzunehmen. Und es ist wirklich ein Kampf, bis Charlie dann endlich auf dieses spezielle Internat gehen darf, da dann mit 15 ja relativ spät Gebärdensprache lernt und sich da ganz neu einfügen muss in diese Gemeinschaft. Und für mich war das wirklich die Besonderheit an diesem Roman, wie ich jetzt da auch als hörende Leserin in diese Gemeinschaft eingeführt werde, auch erklärt bekomme, welche Bedeutung verschiedene Sprachen, das Konversationsenglisch oder eben die amerikanische Gebärdensprache für diese Menschen haben. wie die Gebärdensprache auch immer wieder stigmatisiert wurde in ihrer Geschichte und wie umstritten eben zum Teil auch diese Cochlea-Implantate sind, eben weil sie, nicht nur weil sie eben...
Cochlea?
Diese Cochlea-Implantate, genau, die eben in den
Gehörgänge.
Genau, eingesetzt werden. Eben nicht nur, weil die so fehlerhaft sein können und weil es tatsächlich auch Fälle gibt, wo die nicht richtig funktioniert haben, sondern weil die einfach auch in die Identität dieser Menschen eingreifen. Ne? Und also der Roman hat dann auch so einen richtigen Krimi-Plot, da verschwinden dann Schülerinnen, aber für mich war wirklich das Besondere diese Erklärung, die man da auch als hörende Leserin bekommt.
Also ich habe das Buch auch gelesen und fand tatsächlich, was Miriam eben schon sagt, das so spannend, dass es so nahbar wird, wie diese Welt funktioniert und dass zum Beispiel die Gebärdensprachen in jeder Sprache anders sind. Das war mir auch nicht klar. Ich dachte immer, das ist so eine weltweit umfassende, alle Gebärdensprachenden benutzen die gleiche Gebärdensprache. Nein, tut es nicht. Und einfach so zu verstehen, was das wirklich bedeutet und dass es vielleicht auch wichtig ist, in einer Gemeinschaft zu bleiben, wo eben alle nur Gebärdensprache benutzen und das gar nicht so erstrebenswert ist, in diese, was die Mutter ja von der Hauptprotagonistin will, eben in die normale Welt reinzukommen. Das macht dieses Buch ganz spürbar. Es gibt nicht nur Schwarz-Weiß, sondern es gibt diese Varianten und deswegen steht es auch auf unserem Buchempfehlungen, weil es eben eigentlich letztlich nicht Neurodivergenz ist, aber es geht eben darum, wir reden über Regenschirme, wir reden darüber, wo können sich Menschen sammeln und wie kommen sie zueinander und dass wir sozusagen ein Menschenverständnis entwickeln.
Man kann mir sehr gut vorstellen, dass man gerade durch Romane nachvollziehen kann, wie das ist, wenn man zum Beispiel als gehörloser Mensch in seiner eigenen Welt lebt. Ich habe gelesen, dass die Autorin Sarah Novitsch auch selbst gehörlos
ja,
ist.
Genau.
Und darum geht es wahrscheinlich in mehreren Büchern, in so einer eigenen Welt zu sein.
Genau, ich habe noch eins mitgebracht. Angie Kim heißt die Autorin. Ihr Buch heißt Happiness Falls. Das ist ein Familiendrama. Und da steht jetzt im Mittelpunkt ein Autist. Das ist Eugene, der ist 14 Jahre alt. Der geht mit seinem Vater, der kümmert sich um ihn. Und der geht mit seinem Vater auf eine Wanderung. Und da kommt der Vater nicht mehr zurück. Aber der blutverschmierte Sohn. Und dann schnell wird das Kind verdächtig, der 14-Jährige, den Vater getötet zu haben. Aber was wie ein Krimi anfängt, wird dann eben ganz schnell zu einer Geschichte über den Umgang mit Neurodivergenz, weil Eugenes Anderssein überfordert auch schon seine Familie. Also seine Mutter zum Beispiel behandelt ihn, obwohl er 14 ist, ein Teenager ist, wie ein Kleinkind. Sie redet auch in so einer Babysprache mit dem und sie zwingt die anderen beiden Geschwister zur steten Rücksichtsnahme und vergisst sie auch ein bisschen darüber. Und dann auch, wie die Gesellschaft mit diesem Autisten umgeht, als es dann eben diesen Kriminalfall gibt, wo dann einfach gar nicht wahrgenommen wird, dass der sich vielleicht in irgendeiner Form doch ausdrücken kann. Und das finde ich sehr genial gelöst. Das ist hier sozusagen ein Krimi, der dann ganz schnell aber auch so eine Medizingeschichte hat, der dann so um den Umgang geht, wie Gesellschaft mit anders tickenden Menschen umgeht. Und gleichzeitig ist es auch selbst ein bisschen anstrengend zu lesen. Und das, finde ich, ist wieder das, was auch bei dem Buch, was Miriam eben gerade noch ein bisschen ausführlicher besprochen hat, dass wir so gezwungen werden, in eine Welt reinzugucken und die auch zu fühlbar zu erleben und dass es uns ein bisschen Unwohlsein ausfüllt. Und das spiegelt ja so ein bisschen, wie die anderen sich die ganze Zeit uns gegenüber fühlen. Und das fand ich sehr genial.
Ich hab jetzt rausgehört, dass es auch vor allem eben um junge Menschen geht und auch junge Menschen ja angesprochen werden. Ich meine, kann man sowas sagen, für welches Alter diese Bücher überhaupt zu empfehlen sind?
Also ich finde, es sind viele als Jugendbuch gelabelt, tatsächlich richtig anders, anders richtig, ist natürlich mit seiner fetzigen Aufmachung, den vielen tollen Illustrationen und den Interviews von jungen Leuten einfach gut erschließbar für ein jüngeres Lesepublikum. Ich finde aber, es ist ganz klar auch ein Buch für Erwachsene, die wirklich sagen, ich will das mal verstehen. Da draußen sammeln sich ganz viele unter dem Begriff, ich will sozusagen offen sein. Wir haben noch zwei Bücher auf die Liste genommen. Das eine ist Club der seltsamen Kinder und das ist eine richtige Entdeckung auch. Das haben wir hier vorgestellt bekommen von einem Buchhändler tatsächlich und dann haben wir so gedacht, oh, das klingt ja spannend, haben es bestellt, haben selber reingeguckt. Das ist ein Buch aus dem Tschechischen, geht über vier Kinder, die von zu Hause abhauen, weil sie auch von zu Hause nicht so richtig wahrgenommen werden. Eine ist hypersensibel, Franka kommt nicht ohne Krücken aus, er braucht also sozusagen eine Gehhilfe. Peter ist super ängstlich und klein und Katka, die ist ganz stark übergewichtig und fühlt sich von allen abgelehnt und ausgestoßen und verkriecht sich so in so eine Fantasiewelt. Und die vier kommen jetzt zusammen und beschließen abzuhauen. Und wie das hier geschildert wird, wie man diesem Innenleben so nahe kommt, wie man diesen Zweifeln und dieser Wut so ausgesetzt ist, das fand ich wirklich für ein Kinderbuch, und das ist das hier, ganz, ganz ungewöhnlich. Und ich denke, es funktioniert deswegen, weil die Kinder eben diesen Ausreißmoment unternehmen, also dieses Abenteuer unternehmen. Und das haben ja viele Kinder, wenn sie wütend sind, dass sie denken, ich hau jetzt ab, mir reicht's. Und dass hier aber gezeigt wird, das kann klappen, aber es gibt auch ziemlich viel Zwietracht und Ärger. Das macht's halt schon auch ganz schön speziell. Und auch im Buch, ich habe es gelesen, keine Kinder in der Nähe und habe wirklich gedacht, wow.
Und ein Buch haben wir tatsächlich noch, also oft liest man ja auch einfach gern im Jugendalter Bücher mit Protagonisten, die ungefähr ähnlich alt sind. Ne? Und ein Buch haben wir noch auf der Liste von Annika Büsing, das heißt Wir kommen zurecht. Da geht es um Philipp, der ist 17 Jahre alt, lebt in einer gut situierten Familie. Sein Vater ist Chirurg, er hat aber eine neue Freundin, eine jüngere Freundin, mit der sie auch zusammenleben. Und die Mutter ist erst so ein bisschen abwesend und allmählich blättert sich also auf, die Mutter ist psychisch krank. Es ist nicht ganz klar, es kann ja auch gar nicht so eine richtige Diagnose gestellt werden. Verschiedene Psychologinnen haben alle was Unterschiedliches gesagt. Es ist aber offensichtlich eine sehr unberechenbare Krankheit, eine Psychose oder sowas ähnliches, die sie, es heißt im Roman, die sie zu so einem Eichhörnchen macht, was sie immer von einem Ast, sozusagen von einer gesunden Insel, also sozusagen zur nächsten springen lässt. Und es bricht immer wieder diese unberechenbare Mutter in diesen Kosmos dieser Patchwork-Familie ein und wir folgen eben diesem Philipp, wie der also als 17-Jähriger, ne, mit irgendwie ganz anderen Problemen, irgendwie mit Partys, mit Abitur und so Vorbereitung fürs Abitur, sich da irgendwie versucht klarzukommen mit dieser Mutter, wie er sich immer wieder zusammenreißt. Er sagt also, ja, ich bin ja auch irgendwie der Einzige hier, der nicht durchdreht in dieser Familie und der sich mal zusammenreißt.
Es ist ein ganz beeindruckendes Buch, muss ich wirklich nochmal drauf kommen, weil es ist wirklich ein wahnsinnig konkretes, rauschhaft kluges Buch. Ich finde, das ist mein Lieblingsbuch von diesem Frühjahr. Deswegen muss ich mich hier nochmal reinquetschen. Das ist eine brillante Erzählerin, die alles, was sie erwähnt, spielt eine Rolle. Und das finde ich wirklich genial gelungen. Also Annika Büsing, die muss man lesen. Das ist ein preisverdächtiges Buch, meiner Meinung nach.
Und als Schullektüre kann ich mir das übrigens auch sehr gut vorstellen.
Ja, Wahnsinn.
Rauschhaft klug, das merke ich mir. Und in dem Zusammenhang fällt mir ein, dass ich auch was zur Neurodivergenz beizutragen habe. Ich habe gestern The Accountant Teil 2 gesehen mit Ben Affleck. Weiß nicht, ob ihr den Film kennt. Da spielt er einen Autisten, einen Buchhalter, weil er ein genialer Buchhalter und im zweiten Beruf ist er ein Auftragskiller und sein Autismus, seine Neurodivergenz hilft ihm da enorm. Dankeschön, Kim Kindermann und Miriam C.
Deutschlandfunk Kultur. Literaturtipps.
Er fährt gerne Rad, er liest gern. Und auf seiner Literattour fährt Lennart Schäfer rund 8000 Kilometer kreuz und quer durchs Land. 7 Monate bis zur Frankfurter Buchmesse will der 27-Jährige unterwegs sein. All das rund ums Buch.
Bei der Literatur geht es mir darum, Literaturorte, also Buchhandlungen, Verlage, Autoren, Illustratoren, Museen, Bibliotheken zu besuchen und darüber eben online zu berichten.
Er hat in Verlagen gearbeitet, über Bücher gebloggt oder Podcasts moderiert. Im Lastenrad transportiert Lennart Schäfer seine Lieblingsbücher. Unterwegs möchte er mit Menschen ins Gespräch über Bücher kommen.
Wenn ich jetzt irgendwo am Straßenrand parke, dass die Leute fragen, was es damit auf sich hat, und dann kann ich direkt Bücher rausholen und Empfehlungen geben und mit Menschen zu Büchern ins Gespräch kommen. Und ich besuche eben auch Schulen und erarbeitet da mit Kindern und Jugendlichen, wie Bücher entstehen.
Die Literattour. Heute macht Buchbotschafter Lennart Schäfer in Berlin Station. Morgen radelt er nach Neuruppin. Ein großer Koffer voller Bücher steht auf der Bühne des Berliner Ensembles. Es ist, so Schauspieler Alexander Scheer, David Bowies mobile Bibliothek.
David Bowie war eine Leseratte. Also er hat besessen Bücher gelesen, hatte eine riesige Sammlung und wenn er auf Tour war, reiste er stets mit einem großen Koffer, mit einer mobilen Bibliothek.
Alexander Scheer im gelben Anzug spielt David Bowie im Stück Heroes, morgen in Berlin zu sehen. Er singt das Best-of der Bowie-Hits und liest Texte aus dessen Lieblingsbüchern Alfred Dublin, James Baldwin oder Christa Wolf.
Die Farbe der Erinnerung trügt. Wann, wenn nicht jetzt? So beginnt der Brief, den ich gern unterschlagen hätte.
Heroes mit Alexander Scheer und Band, morgen um 20 Uhr im Berliner Ensemble in Berlin. Die nächste Vorstellung ist am kommenden Mittwoch. Meine Zeit heißt eine Ausstellung über Thomas Mann und die Demokratie. Gezeigt wird sie in Lübeck, der Geburtsstadt des Schriftstellers. Der Titel ist ein Zitat aus Manns berühmten Vortrag, den er 1950 in Chicago hielt.
Nichts ist naiver, als die Freiheit fröhlich moralisierend gegen den Despotismus auszuspielen.
Im Zentrum der Ausstellung steht die Entwicklung des Literaturnobelpreisträgers zu einem überzeugten Verfechter der Demokratie. Und zur Auseinandersetzung damit möchte, so Kuratorin Karin Heuer, die Ausstellung anregen.
Wir möchten, dass Sie zusammen mit Thomas Mann darüber nachdenken, was Demokratie eigentlich ausmacht, um hoffentlich zu der Erkenntnis zu kommen, dass die Demokratie die gesellschaftliche Ordnung ist, die die Freiheit und die Würde des Einzelnen am meisten achtet.
Meine Zeit, Thomas Mann und die Demokratie. Bis zum 18. Januar ist die Ausstellung im St. Annen-Museum in Lübeck zu sehen.
Die Literaturtipps von Susanne von Schenk.
Deutschlandfunk Kultur. Buchkritik.
Und heute fliegen wir mal frohgemut ins Weltall mit einer der ersten Frauen, die nach über 20 Jahren Männer-NASA-Herrschaft endlich auch so hoch hinaus durften. Die US-Amerikanerin Taylor Jenkins Reid hat nun darüber einen Roman geschrieben, der vermutlich auch wieder ein Bestseller wird, wie alle anderen der Autorin. Atmosphäre. So heißt die neueste Tat und unsere Kritiker im Studio ist die Kollegin Lynn Ruschka. Hallo.
Hallo.
Mir hat der Name Taylor Jenkins Reid rein gar nichts gesagt, muss ich sagen, Lynn. Aber inzwischen weiß ich, dass sie von Millionen vornehmlich junger Frauen gelesen, verehrt wird. Ich als alte Social Media total null, hab's mal wieder nicht mitgekommen. Super big on TikTok. Was für eine Schriftstellerin, Lynn, ist diese Mrs. Reid?
Ja, also, dass ein Buch bei TikTok so viral geht und dann deswegen eigentlich auf den Bestsellerlisten landet, das gibt's eigentlich erst seit Taylor Jenkins Reid. Die hat das eigentlich mitbegründet, dieses Phänomen, damals mit Die sieben Ehemänner der Evelyn Hugo. Und die US-Amerikanerin hat so ein bisschen damit auch ihr Erfolgsrezept gefunden. Also sie nimmt außergewöhnliche Frauen in männerdominierten Branchen mit einer schönen Liebesgeschichte. Und das Ganze verortet sie dann gerne in den 80er Jahren so, also ist schon immer historisch und auf jeden Fall immer in der absoluten Superlative. Also als Hauptfigur gibt es dann irgendwie die berühmteste Frau, also die berühmteste Schauspielerin der Welt, die beste Tennisspielerin der Welt und jetzt eben mit Atmosphäre eine der ersten Frauen, die mit der NASA ins All fliegen darf.
Und wie zieht sie denn jetzt diese Story auf? Mein Thema ist ja richtig gut, oder?
Ja, das Thema ist natürlich bildgewaltig. Also allein schon diese, wenn du dir das vorstellst, diese Space Shuttle Mission in den 80ern da im Kennedy Space Center in Florida, die Challenger, die da in den Himmel aufsteigt. Also das evoziert ja die wahnsinnigsten Bilder. Und dann eben diese Frage, wie das eigentlich für die Frauen war, die damals in dieser männerdominierten Branche ins All fliegen durften. Also sie fokussiert sich da, sie nimmt eine fiktive Figur, Joan Goodwin heißt sie, das ist so ein bisschen so eine graue Maus, die wird von ihrer Familie auch nicht so ernst genommen, ist noch nicht verheiratet, hat keinen Ehemann und lebt da so ihr Leben vor sich hin und bewirbt sich dann heimlich bei der NASA, wird genommen unter tausenden Bewerbern und man verfolgt dann ihren Weg, ihre Ausbildung und wie sie dann wirklich auch ins All fliegen darf.
Fiktiv, sagst du, ist die Figur, aber hält sie sich denn so an historische Fakten drumrum?
Ja, also Jenkins hat das schon ordentlich recherchiert und die macht das ganz geschickt, weil die echte erste US-Frau im All, die war ja Sally Wright. Und die kommt im Buch auch vor. Also unsere fiktive Protagonistin Joan Goodwin beobachtet dann eigentlich Sally Wright, wie sie als erste ins All fliegen darf und denkt sich, oh, du darfst das nicht. Also du musst gut sein, sonst lassen die nie wieder eine Frau ins All. Und es geht wirklich viel im Roman um diese Vorbereitung, die Ausbildung, also wie die Schwerelosigkeit üben und dann natürlich, wie sich auch Joan Goodwin da in jemanden verliebt bei der NASA und dass die NASA natürlich das gar nicht gerne sieht.
Hört sich doch irgendwie alles super an. Wie ist es denn geschrieben? In welchem Stil schreibt denn Taylor Jenkins Reid?
Ja, also jetzt mal zum Kontext. Ich liebe Taylor Jenkins Reid total. Ich habe alle ihre Bücher gelesen. Ich war jetzt hier auch wieder, ich war am Ende zu Tränen gerührt, habe geheult, also das Problem ist aber, ich bin jetzt hier in der Perspektive der Buchkritikerin und da muss ich leider sagen, dieses Mal war es wirklich Unterhaltungsroman. Also es tut mir total leid, das ist eine geniale Idee. Es sind schnelle Dialoge, wo man liest auch gleich schon, das soll irgendwie verfilmt werden. Also die sieben Ehemänner der Evelyn Hugo wird ja auch gerade für Netflix richtig mit großem Budget verfilmt. Und es ist aber diese Bildgewalt des Alls und dieses Astronautenthemas täuschen leider nicht darüber hinweg, dass die Literatur dahinter dem nicht, also es kommt nicht hinterher. Es ist zu, die Fakten sind zu plump eingearbeitet. Ich bin echt ein bisschen enttäuscht, weil das dann so ins Pathetische ging. Also die Atmosphäre konnte nicht mithalten.
Jetzt aber nochmal zum Erfolgsrezept oder Phänomen. Mein grundsätzlich ist es doch toll, wenn so viele Leserinnen davon angezogen sind. Und ich würde mir auch diese Netflix-Serie anschauen. Mir gefällt sowas und so, wie du davon erzählst. Und schließlich hat diese Story atmosphärisch, habe ich die ganze Zeit gedacht, also nicht nur atmosphärisch, sondern auch real, so auch einen feministischen, frauenkämpferischen Touch, also Selbstermächtigung in der blöden Männerwelt. Taugt der Roman dazu gar nicht oder ein bisschen vielleicht? Ja, oder so?
Also es taugt dazu schon, aber ich bin eben der Meinung, dass man die Geschichte einer Astronautin in allen ihren Ambivalenzen, dieser Sexismus, der da in der NASA natürlich riesig ist, kann man subtiler und komplexer und auch literarisch ansprechender erzählen. Also zum Beispiel, dass die Realität bessere Pointen hat als das Buch. Also zum Beispiel die NASA hat der Sally Ride, der ersten Astronautin, angeboten, für sie ein Space-Make-up-Kit herzustellen, weil diese männlichen Ingenieure sich gar nicht vorstellen konnten, dass eine Frau 6 Tage ohne Make-up auskommt. Und sie haben ihr eingepackt 100 Tampons, weil sie dachten, ja, so viel braucht eine Frau in 6 Tagen. Also das ist doch, wenn dann das Buch eigentlich hinter der Realität zurückbleibt, auch wenn die Zielgruppe junge Frauen sind, ich finde, dann kann man trotzdem gute Literatur verlangen.
Warum hast du denn geheult?
Ja, weil die Liebesgeschichte so schön war.
Ach so.
Weil das kann sie eben richtig gut, die Taylor Jenkins Reid. Und deswegen bin ich auch immer noch Fan.
Die verraten wir natürlich jetzt nicht. Also, ein wenig unversöhnt, klare Kante von Lynn Ruschka. Vielen Dank dir über Atmosphäre, den neuen Roman von Taylor Jenkins Reid, jetzt auf Deutsch bei Ullsteiner erschienen. Übersetzt von Babette Schröder. 416 Seiten, kosten rund 23 Euro.
Straßenkritik.
Ich heiße Tabea Immisch, ich bin hier in Leipzig bei meinem Freund und bin total hin und weg von dem Buch 22 Bahn von Caroline Wahl. Das ist eine Geschichte von einem jungen Mädchen, die mit ihrer Schwester und ihrer Mutter in einer Kleinstadt lebt und super gerne schwimmt und super intelligent ist, aber aus dieser Kleinstadt und aus dieser Familie nicht rauskommt, da dann eine Alkoholproblematik der Mutter dahinter steht. Genau, und die lernt dann so einen verschlossenen, schweigenden Typen kennen und der hat auch eine sehr krasse Geschichte im Hintergrund, weil seine Familie verunglückt ist und die finden dann so zueinander und auch so Rückblicke in eine Jugend, wo man frei ist, wo man mit anderen trinkt und immer viel zu viel trinkt und es ist irgendwie gleichzeitig super viel Glücksgefühle, aber auch Traurigkeit, Melancholie, also ja, sehr nah irgendwie.
Deutschlandfunk Kultur Lesart.
Jetzt zu einem diskussionswürdigen juristisch-literarischen Fall noch. Vor einigen Tagen hat das Verwaltungsgericht Koblenz einen Beschluss gefällt zur Klage des Autors John Höver, weil ihm wegen verfassungsfeindlicher Tendenzen der Zugang zum juristischen Referendariat verweigert wurde. Das Gericht wies die Klage ab und verwies in seiner Begründung auch auf einen Roman, den Höver vor 4 Jahren veröffentlicht hat, darin seinen Stellen zu finden, die einen Mangel an Verfassungstreue belegen. Legen würden. Aus unserer Lesart-Redaktion ist Nils Schniederjan im Studio. Hallo Nils.
Hi.
Um welchen Roman ging es da und welche Rolle spielte dieser Roman wirklich bei der Urteilsbegründung?
Also es geht um den Roman Europa Power Brutal, der 2021 in einem rechtsradikalen Verlag erschienen ist. Und es ist jetzt nicht so, dass nur der Roman als Beweis herangezogen wurde für seine fehlende Verfassungstreue. Genannt wird dann auch ausführlich seine Rolle bei der Jungen Alternative, der ehemaligen Jugendorganisation der AfD und bei 1%, einem rechtsradikalen Verein. Und beide werden eben als gesichert rechtsextrem oder wurden als gesichert rechtsextrem eingestuft vom Verfassungsschutz. Aber in dem Urteil schreibt das Gericht explizit, dass die Texte, die er verfasst hat, alleine ausreichen würden, um ihn vom Referendariat auszuschließen. Dazu gehört dann auch noch ein Nachwort für ein anderes Buch dieses Verlags und ein weiterer Text für eine rechte Publikation, aber eben auch der Roman. Und sein Verlag sagt jetzt, dass man überhaupt einen Roman heranzieht, um die Gesinnung von Menschen zu überprüfen, das komme quasi einem neuen Berufsverbot gleich.
Gab es denn schon mal Fälle, in denen ein literarisches, fiktionales Werk als Beweis für die Gesinnung des Autors herangezogen wurde mit dieser Konsequenz?
Also ich habe recherchiert, nach meiner Kenntnis gab es das in der Geschichte der Bundesrepublik nicht. Also dass ein Roman wirklich herangezogen wurde, um fehlende Verfassungstreue festzustellen. Und für den Beschluss jetzt scheint der Roman auch nicht ganz nebensächlich, sondern der wird schon als erster Beweis für diese fehlende Verfassungstreue genannt. Und nicht nur das, in der Begründung werden zwar diese anderen Aktivitäten genannt, die er hat in den verfassungsfeindlichen Organisationen. Aber das Gericht schreibt explizit, dass bereits die von dem Antragsteller verfassten und publizierten zitierten Texte für sich genommen belegen, dass sie sich aktiv gegen die freiheitlich-demokratische Grundordnung wendet. Man muss trotzdem sagen, ein Berufsverbot ist das eigentlich nicht, denn er kann seinen Beruf als Jurist ja zum Teil auch ohne Referendariat ausüben. Das erste Staatsexamen konnte er nämlich machen.
Das heißt, ist es gar nicht so problematisch, wie es jetzt vom Verlag eben auch dargestellt wurde?
Also bedenklich ist es, glaube ich, trotzdem, denn der Roman, um den es hier geht, würde ich sagen, erreicht schon eine gewisse Schöpfungshöhe. Es geht darin, kann ich ja mal ganz kurz erzählen, um einen Alkoholiker, der, nachdem er seinen Job verliert, dann über Freunde einen Auftrag eines Verlags erhält, durch Europa zu reisen und eine Reportage über rechtsradikale Gruppen in verschiedenen Ländern zu schreiben. Und das Gericht hat völlig recht, wenn es in seiner Begründung schreibt, dass hier schwarze Menschen durchgehend pauschal herabgewürdigt werden. Der Autor spricht dann auch sehr abfällig über Frauen, beleidigt Minderheiten und so weiter und so weiter. Das ist alles nicht besonders appetitlich und das ist auch keine große Literatur. Aber trotzdem ist mir unklar, warum das Gericht dieser schriftstellerischen Tätigkeit überhaupt so eine große Rolle zubilligt, wenn der Autor ja auch sonst aktiv war in rechtsradikalen Vereinen.
Na gut, aber man könnte ja auch sagen, was ist die Alternative? Soll sich das Gericht irgendwie Scheuklappen aufsetzen und Text eben nicht beachten, nur weil jemand ja das Etikett Roman draufklebt und sagt, ist doch alles Fiktion?
Ja, das vielleicht nicht, aber bedenklich ist für mich, dass das Gericht gar keine Zweideutigkeit von fiktionalen, also von verdichteten und geformten Texten anerkennt. Wenn es dann seine Beschlussbegründung schreibt, dann heißt es immer wieder, Höver vertritt die These das oder es werde ausgeführt das. Das sind eigentlich Begriffe, die nur für einen Sachtext funktionieren, aber nicht für einen Roman. Und in der Begründung wird dann zum Beispiel auch eine Stelle zitiert, in der eine Romanfigur, also nicht mal der Erzähler, gewisse rechtsradikale Positionen vertritt. Das kommentiert der Richter dann in dem Beschluss einfach nur mit, diese Aussagen sprechen für sich. Und da würde ich sagen, dass man als Richter meint, Aussagen von Figuren in einem Roman sprechen einfach für sich und ließen eins zu eins auf die Gesinnung des Autors schließen. Das spricht schon für eine Verschiebung zu Ungunsten der eigentlich ja bei uns in Deutschland sehr weit gefassten Kunstfreiheit. Und das kommentiert zum Beispiel auch der Penn Berlin auf Anfrage sehr kritisch. Die sagen nämlich, das Urteil an sich ist völlig richtig. Der Staat darf sich keine Feinde einstellen, die diesen Staat abschaffen wollen. Und sie sagen, das Werk ist jetzt auch nicht einfach nur ein missverstandener Debattenbeitrag, sondern es ist eigentlich Teil eines organisierten rechtsextremen Aktivismus. Aber sie sagen auch, dass ein Gericht jetzt einfach mal so nebenbei entscheidet, was Kunst ist und was nicht, das sei schon problematisch. Und sie schreiben entsprechend, die Begründung für das Urteil verkennt das Wesen der Kunst und steht in einer unguten Tradition, wie sie heute zum Beispiel in Autokratien wie der Türkei oder Theokratien wie dem Iran gepflegt wird. Also das ist vom Penn Berlin schon ein sehr scharfes, wenn auch zum Teil zwiespältiges Urteil.
Also noch einmal, Nils, ich glaube, über diesen Fall wird viel diskutiert werden und wahrscheinlich meistens ohne Textkenntnis, denn wer hat diesen Roman dann schon gelesen? Du hast ihn gelesen, soweit in Teilen, ist ja, glaube ich, sogar ein umfangreiches Werk. Ich meine, was würdest du denn sagen? Ist das die Haltung des Autors oder ist das die indirekte Rede, die Fiktion der Figuren, wo das ja dann wirklich ein Unterschied ist?
Also aus literaturkritischer Perspektive kann man schon sagen, wir dürfen natürlich bei so einer Bewertung heranziehen, was der Autor auch sonst macht. Mhm. Es macht natürlich einen Unterschied, ob ein linker Autor, der sonst sich dezidiert antifaschistisch äußert und aktiv ist, dann beschreibt, wie eine Romanfigur Rechtsradikale erlebt, oder ob das jemand beschreibt, der selbst eindeutig schon lange aktiv ist in diesen Gruppen und das bei einem Verlag veröffentlicht, der auch sonst, der Verleger sagt von sich selbst, er sei rechtsradikal. Das ist ein politisches Projekt, das dahinter steht. Und den Roman darf man aus literaturkritischer Perspektive auch lesen als Teil eines politischen Projekts. Aber dass das ein Richter macht, ist nochmal eine ganz andere Geschichte.
Der Gerichtsentscheid gegen den Autor und rechten Aktivisten John Höver. Nils Niederjahn hat uns ins Bild gesetzt. Ich danke dir.
Deutschlandfunk Kultur. Das Buch meines Lebens.
Hallo, mein Name ist Ute Cohen. Ich bin Schriftstellerin und Journalistin. Und bei Zu Klampen ist mein aktuelles Buch Glamour erschienen. Ein Buch, das für mich von außerordentlicher Bedeutung ist, ist Lolita von Wladimir Nabokov. Als ich dieses Buch entdeckt habe, habe ich mich sofort damit identifiziert. Ich habe mich gespiegelt darin. Ich war diese Lolita. Denn ich selbst habe Missbrauch erlebt durch den Vater meiner zwei besten Freundinnen. Also das fing schon früh an, also mit, heute sagt man Grooming, im Alter von 9 Jahren, wo er mich in dieses Familiensystem eingebunden hat und vorbereitet hat in gewisser Weise. Und dann mit 12, 13 begann es. Aber ich war eine Lolita, die es geschafft hat, sich zu befreien aus diesem Gespinst, das Humbert Humbert um seine Figur gesponnen, geflochten hat. Und ich habe darüber auch ein Buch geschrieben, denn ich wollte Lolita Gerechtigkeit angedeihen lassen. Lolita, die so manipuliert wurde, und der Leser, der natürlich auch von dieser fabelhaften, faszinierenden, unglaublichen Sprache Nabokovs natürlich gebannt ist und gar nicht mehr über die moralische Dimension nachdenkt. Und dann habe ich Satans Spielfeld geschrieben. Betonen möchte ich allerdings, dass es kein psychotherapeutisches Schreiben war. Also es war nicht, um diese Erlebnisse zu exorzieren, sondern ich habe mich gefragt, welchen Umgang kann ich damit finden, gerade als Pendant zu diesem brillanten Buch von Nabokov. Wie ist das aus der Perspektive des Opfers heraus? Dann ist es meine Geschichte.
Ein sehr persönliches Buch ihres Lebens, die Schriftstellerin und Journalistin Ute Cohn über Lolita von Wladimir Nabokov. Ute Cohn hat auch ihr eigenes aktuelles Buch anfangs genannt, Glamour. Damit war sie kürzlich bei uns zu Gast. Der Leser, dieses Gespräch können Sie gerne nachhören unter deutschlandfunkkultur.de.